Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir ist der wunderbare Daniel, guten Morgen.
Morgen.
Ihr hört Le News, heute ist Samstag, die Wochenzusammenfassung von Inside Moin, von der Kalenderwoche 3 und es gab diese Woche, also kurz zur Erklärung, Le News, wenn ihr neu dabei seid bei Inside Moin, fassen wir die zwei, drei wichtigsten News der Woche zusammen und versuchen ein bisschen eine Einordnung zu geben und dabei geht es uns in erster Linie nicht um irgendwelche neuen Spielreleases oder irgendwelche Trailer oder Patches, die released wurden, sondern wir versuchen auch die Meta-Themen hier aufzugreifen und da war diese Woche geprägt von einem Thema, über das wir heute auch ausgiebig und primär reden wollen. Die Rede ist von Kingdom Come Deliverance, Daniel. Das war diese Woche sehr im Gespräch und das ist vielleicht ein bisschen untertrieben auch.
Das war der Aufreger schlechthin. Also man konnte quasi überhaupt nicht irgendwie sich im Internet bewegen, also zumindest in den Games-Kreisen und Twitter, Facebook, Foren und auch bei uns im Discord ging es da heiß her. Und deswegen ist es auch relativ umfassend überhaupt erstmal zusammenzufassen, was da passiert ist. Vielleicht, wer es überhaupt nicht weiß, kurz zwei Worte zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben es zwar auch im Jahresbericht angesprochen oder in der Jahresvorschau habe ich es angesprochen. Ein Mittelalter-Rollenspiel, was im Böhmen des 15. Jahrhunderts spielt. Das ist von einem tschechischen Entwickler. Warhorse Studios heißen die. Die kommen aus Prag. Und die schreiben sich so ein bisschen für das Spiel auf die Fahne, dass das halt eben kein Dungeons and Dragons ist, sondern dass es halt ein sehr realistisch anmutendes Spiel ist. Und ihr Claim ist halt auch immer, und da gilt es dann später auch zu diskutieren, ist das eigentlich nur PR-Gewäsch oder ist das wirklich auch was, was auf das Spiel zutrifft, dass das Spiel halt exakt so hätte stattfinden können. Also sie haben da Historiker gehabt, die sich jeden Aspekt haben angeschaut von dem Spiel, also von den Waffen, von den Kleidungsstücken, aber auch wie die Leute leben, wie die Gesellschaft organisiert ist, was für Leute da leben, welche Berufe es gibt und so weiter und so fort. Das soll wohl alles von Historikern geprüft worden sein und die haben gesagt, natürlich weiß man nicht 100% alles über diese damalige Zeit, aber nach allem, was wir als Historiker wissen, können wir relativ sicher sagen, dass es so hätte stattfinden können, weil es gibt keine Beweise, dass es anders gewesen wäre. Ne? Mhm. Also bestimmte Waffen, das ist jetzt ein völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber zum Beispiel, es gibt halt keine Schusswaffen, weil Schießpulver kam halt erst irgendwie 100 Jahre später nach Europa oder so. Vorher kannte man es halt noch nicht oder so. Ne? Und oder es gab keine Armbrüste, weil die gab es nur in England und in Mitteleuropa fand man die unpraktisch. Und da gibt es Dokumente, die das beweisen, dass man die nicht gebaut und verwendet hat so. Und deswegen gibt es die auch nicht im Spiel. Das kurze Erklärung um Kingdom Come Deliverance, genau. Was das ist.
Und das Spiel ist noch nicht erhältlich, also es klang jetzt gerade so, als ist es schon ein Rollenspiel, sondern es ist noch in der Entwicklung, das soll im Februar rauskommen. Wir haben es selber auch noch nicht gespielt, wir haben es eben auch nur in der Vorschau und so gesehen, auf der Gamescom war das Thema, aber es gibt bis jetzt sehr wenig Menschen, die das wirklich schon gespielt haben, abseits der Entwickler. Es gab, glaube ich, ein Preview-Event, bei dem Magazine und Presse weltweit irgendwie halt mal ein paar Stunden reinspielen konnte. Ich glaube, das war so ein 4-5-6-Stunden-Termin. Also man ist auch sehr spekulativ momentan, wie das Spiel denn tatsächlich ist, abseits der PR-Versprechen oder die Versprechen, die halt der Entwickler momentan gibt, was dieses Spiel sein soll oder werden möchte. Nur kurz zur Einordnung, dass man es eben noch nicht genau beurteilen kann, weil das Spiel noch nicht verfügbar ist. Finde ich genau sehr wichtig in dem Kontext jetzt, genau.
Das stimmt, ja. So weit, so gut. Und der eigentliche Aufreger, der dann, man muss fast sagen, eigentlich schon immer köchelte, der ist jetzt nur in der letzten Woche quasi übergelaufen. Aber das war eigentlich schon ein Thema, was schon länger da war. Man hat ihm halt nur immer nicht so viel Beachtung geschenkt. Und letzte Woche ist dann, da werden wir auch erklären, warum das Ganze irgendwie zum Explodieren gekommen. Und im Zentrum des Ganzen steht eben Daniel Wawra, das ist der Mitgründer und Chef dieses Studios. Also der hat das zusammen mit einem Kollegen gegründet. Der ist jetzt auch kein Unbekannter. Der war vorher bei, wie hießen sie denn, bevor sie Take-Two in Tschechien wurden. Take-Two, Czech hießen sie dann und vorher hießen sie, ist egal. Also auf jeden Fall die Mafia-Macher. Da war er schon irgendwie Writer oder so und ist dann halt immer weiter aufgestiegen. Und jetzt in dem neuen Studio, was er mitgegründet hat, ist er, glaube ich, Creative Director von Kingdom Come Deliverance. Mhm. Genau. Und der ist schon in der Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen, immer wieder auf Twitter besonders, weil das natürlich was ist, wo man halt auch nachverfolgen kann, was er da von sich gegeben hat, aufgefallen mit umstrittenen Äußerungen, mit kruden Thesen, die schon sehr deutlich dann kenntlich machen, was so ein bisschen seine Gesinnung ist. Also er steht schon, vorsichtig formuliert, sagen wir mal, am rechten Rand des politischen Spektrums, hat sich auch sehr positiv oft immer über Gamergate geäußert, hat sich sehr angegriffen gefühlt, als zum Beispiel amerikanische Journalisten an ihn rangetreten sind und ihn kritisiert haben, dass in Kingdom Come Deliverance keine Schwarzen zu sehen sind.
Nee, es ging damals vor allem um The Witcher, als diese Diskussion aufkam. Da hat er sich auch angegriffen gefühlt. Also die Diskussion mit den amerikanischen Journalisten drehte sich auch um The Witcher. Das war so ein bisschen der Auslöser, weil da ja auch CD Projekt so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass es ein nicht sehr diverses Weltbild zeigt in The Witcher, was aber dann ja auch unter Fantasy-Aspekten immer eine Diskussion war. Und dann hat er sich eben auch eingemischt und da war dann wurde das der Blickwinkel dann auch eben auf Kingdom Come Deliverance geworfen, wie das denn da aussehe. Und da hat er sich mit Arthur Gies zum Beispiel auch sehr offen gestritten und hat ihn so auch so immer so ein bisschen angepumpt. Und dadurch, dass er eben auch sehr Gamergate, also er hat auch Interviews gegeben für rechte Magazine wie Breitbart, hat sich sehr positiv zu Gamergate geäußert, hast du ja schon gesagt, und auch so ein sehr männliches Weltbild präsentiert. Also da war er schon sehr eindeutig positioniert, fand ich auch. Ja.
Also was es jetzt mit männlich zu tun hat, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, achso, wegen dem Gamergate.
Okay. Es ging um so eine Diskussion auch, warum es zum Beispiel keinen weiblichen Spieleheld in Kingdom Come Deliverance gibt, dass es die Option gar nicht gibt. Also da hat er eben auch nicht nur historisch geantwortet, dass er gesagt hat, Frauen haben in der Zeit halt wenig gekämpft oder so, sondern hat sich so mit anderen Gamern dann auch unterhalten, so die ihn dafür gelobt haben, endlich kann ein Mann wieder Mann sein in diesem Spiel und die sich halt so darauf gefreut haben, weil das halt so eine sehr männlich geprägte Epoche auch war. Ja.
Okay. Dann kochte im Sommer 2017 das Ganze schon mal wieder hoch, aber flackerte da eher nur so kurz auf. Und zwar, da waren die mit ihrem Spiel auf der Gamescom und haben da unter anderem ein Interview mit Rocket Beans gegeben. Mhm. Und da hatte er so ein Bandshirt getragen von einer skandinavischen Metalband, die, glaube ich, den wenigsten Leuten was sagte. Die sah auch relativ, wie diese Metal-Shirts halt immer ausschauen, mit so ganz verschnörkelter Schrift und so. Die wenigsten haben sich da bin ich mir sicher, was dabei gedacht. Und dann hat aber jemand gesagt so, sag mal, wisst ihr eigentlich, was das für ein Shirt ist? Das ist ein Shirt von einer Band, wo der Sänger ganz offen rechtsradikal ist und das ist ein Norweger, der sogar verurteilter Mörder ist und also bei dem kann überhaupt gar keine Zweifel herrschen, weil er selber sich dazu bekennt, dass er rechtsradikal ist. Und dann wurde eben darüber gestritten, ob man dieses Shirt da hätte zeigen sollen, ob man das hätte rausschneiden sollen, was überhaupt mit dem Shirt auf sich hat. Und du hast da, glaube ich, dich noch ein bisschen weiter in das ganze Thema reingearbeitet, was es eigentlich mit diesem T-Shirt auf sich zu tun hat.
Genau, kurz Ergänzung. Es war zwar gehört zwar zu Rocket Beans, aber es war die Game 2-Sendung, also ist ja ein eigenes Format, bei der das Interview gelaufen ist. Und dort hat niemand dieses T-Shirt erkannt. Ich habe das zum Beispiel auch überhaupt nicht gewusst, dass es diese Band gibt. Es ist halt eine sehr spezielle Band aus dem Black-Metal-Bereich, eine norwegische Band. Burzum heißt die, von einem Musiker, der Varg Vikernes heißt. Und da ging die Diskussion auch darum, warum man so ein T-Shirt trägt von jemandem, der eben sehr bekennend rechts ist. Ich habe mir da den Flo Krapp geschnappt, der ist freier Autor beim Metal Hammer, bei dem Magazin. Mhm. Und da können wir mal kurz reinhören, was er dazu sagt und wie er das einordnet als Metal-Experte. So, zugeschaltet ist mir jetzt Florian Krapp, auch bekannt als Oh Crap und gern gesehener Podcast-Gast hier. Hallo Flo.
Hi Manu, hallo.
Du bist freier Redakteur bei Metal Hammer. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen aufklären, was es mit der Metalband Burzum auf sich hat, wie man die so einordnen muss und was es mit dem Kopf der Band auf sich hat.
Ja, aber ich habe diesen Game 2-Bericht gesehen und mir ist das seitdem auch sofort als Metal-Hörer irgendwie sofort aufgefallen, dass der ein Burzum-Shirt trägt. Und im Endeffekt war Burzum eher ein Ein-Mann-Projekt. Sozusagen der Kopf der Band ist Varg Vikernes. gibt. Der hat in den End-80ern, Anfang 90ern eben Burzum gegründet, war ein ganz tief in der Entstehung des Black Metal mit dabei, also des norwegischen, und deswegen halt auch aus Norwegen kommt Black Metal.
Magst du uns ganz kurz nochmal einordnen, was Black Metal bedeutet? Also wenn ich jetzt heute sage, ich bin Black Metal-Hörer, dann ist das ja erstmal nur eine Musikrichtung, oder schwingt da schon auch irgendwas Ideologisches oder irgendeine Message mit bei Black Metal an sich jetzt, unabhängig von Burzum?
Also, ja, das ist halt leider immer sehr schwer einzuordnen, weil es gibt sozusagen dieses, was viele immer noch sagen, also diese True Norwegian Black Metal, eben so Bands wie Darkthrone, die das ganze Genre mit begründet haben. Das ist ein anderer Black Metal, den es heute gibt. Gibt natürlich auch noch Bands, die immer noch versuchen, diesen True Norwegian Black Metal zu machen oder es auch noch machen. Aber man muss halt ganz klar einordnen, es gibt eine Richtung im Black Metal, und das ist NSBM, also sozusagen nationalsozialistischer Black Metal, der dann auch wirklich in den Texten die Vernichtung verschiedenster Rassen, Länder und was weiß ich nicht glorifiziert. Das gibt's ganz klar. Bands wie Absurd oder so aus, ich glaube sogar aus Deutschland, die gibt es. Dann muss man immer schauen, es gibt da so ein, wo wir jetzt auch sozusagen den Varg Vikernes wieder sehen und auch Burzum, es gibt so dieses Neuheidentum, und da ist es halt so, dieses ganz viel germanische Mythologie mit reinfließt, und da ist halt dann immer so, es wurde eben im Nationalsozialismus, sag ich mal, die ganze Runen, auch diese germanische Mythologie ausgenutzt, und deswegen ist es halt manchmal schwer, das zu trennen, ob jetzt wirklich jemand sozusagen eine nationalsozialistische Gesinnung hat und absolut rechts denkt, oder ob er sagt so, ja, ich bin eigentlich Heide, ich bin immer noch so gegen das Christentum an sich und eigentlich ganz bös gesagt ein Menschenfeind, ein Misanthrop, und bin einfach gegen alles, und das ist eine extreme Ausdrucksweise, die ich habe.
Aber was bedeutet es jetzt, wenn du jemanden siehst, der ein Burzum-T-Shirt anhat?
Burzum an sich, diese ersten zwei Alben, also Aske und Philosophem, wovon das T-Shirt ist, das sind so, da geht es um Mythologie, Okkultismus und den ganzen Ding, die sind per se nicht rechts einzuordnen. Und auch von den Texten her, die da sind, ist nichts im Vergleich, ich nenne sie nochmal so, aber Bands wie Absurd oder so, die halt wirklich in den Texten explizit sagen, was sie denken. Aber natürlich kann man das nicht so klar trennen. Das ist so, ist jetzt vielleicht auch ein gefährliches Beispiel, aber ich sage immer so mit Breivild, die haben ja jetzt auch keine, sag ich mal, rechtsradikalen Texte. Aber man könnte es nämlich so deuten. Und natürlich muss man sagen, es hängt halt auch immer viel mit den Leuten zusammen, die es hören. Dadurch kriegt auch eine Band immer ein Bild.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt bei Burzum eben so. Dort gab es ja auch, glaube ich, Befreiungsversuche. Damals bei der Varg Vikernes, also wie du auch gesagt hast, ist ja Mörder, wurde für über 20 Jahre in Haft verhaftet. Dort gab es dann auch so eine rechtsradikale Gruppierung, die, glaube ich, versucht hat, ihn zu befreien, die dann eben auch eben Burzum-Shirt mit Support Your Local Einsatzkommando und SS-Runen drauf hatte. Das heißt sozusagen, dieses ganze Umfeld, und er hat ja eben auch in Internetforen rechtsradikale Äußerungen getan, ist eben da. Und deswegen muss man sich halt entscheiden, ob man heutzutage noch so ein Shirt trägt, auch wenn man sagt, ja, das ist ja aufgrund dessen, dass es den Black Metal geschaffen hat und. Könnte man jetzt sagen, ist es in Ordnung, wenn man halt sagt, man trennt sich komplett vom Kopf der Band und konzentriert sich nur auf die Musik.
Wie würdest du das jetzt deuten, wenn jemand in ein Interview so ein T-Shirt anzieht? Das ist ja schon nochmal was anderes, weil kann man aus Versehen Burzum hören, ohne zu wissen, was dahinter steckt? Also dieser Kontext, in dem diese Band, in diesem Kosmos, in dem diese Band existiert, mit diesem bekennenden Rassisten, der, was du jetzt alles erzählt hast, die Szene, die sich da so drumherum entwickelt hat, es ist kein Zufall, wenn ich ein Burzum-T-Shirt anziehe, noch dazu in einem sehr öffentlichkeitswirksamen Umfeld wie der Gamescom, wo ich weiß, dass Kameras auf mich gerichtet sind. Oder interpretiere ich da zu viel rein?
Nein, also ich muss auch sagen, wenn ich sage, ich mache da Interviews und ich höre das zu Hause und ich bin wirklich komplett politisch befreit, sag ich, mich interessiert in diesem Fall nur die Musik, dann kann man das zu Hause tragen, vielleicht auf einem Konzert noch, auf einem Festival oder so, obwohl ich es da auch mittlerweile schwierig finde. Aber es gibt zig andere Bands, die da keine dieser Gruppierungen hat, und das kann man auch anziehen, und man kann das dann auch ausdrücken, dass man sozusagen Ahnung hat, wo das Ganze herkommt, dass man sagen kann, ich bin wirklich ein True Black Metal Fan, ich war da nicht dabei, aber ich weiß, wo die Wurzeln sind, kann man auch durch andere Bands zeigen. Also da, oder auch wenn man sagt, man möchte sich unbedingt auf diesen 90er-Jahre-Black-Metal konzentrieren. Gibt es auch ja ein Immortal-Shirt, Darkthrone. Es gibt zig Bands, die man dafür hätte nehmen können. Ja, und dazu, und das ist halt einfach, dass einfach in Osteuropa, sag ich mal, dieser ganze NSBM, auch Österreich ist mir auch von vielen Festivals schon aufgefallen, dass da das einfach viel stärker vertreten ist und auch akzeptierter ist. Also, dass da auf Festivals Leute mit der schwarzen Sonne, also ist auch so ein Symbol, germanisches, und wird sehr häufig von NSBM-Bands verwendet, dass da viel akzeptierter ist, ist einfach schwieriger. Und dann muss ich halt einfach, sage ich mich vielleicht auch deutlicher distanzieren noch dazu, dass ich sage, okay, das ist, also ich würde da jetzt gerne so ein bisschen eigene Meinung mit reinbringen. Ich finde das immer schade beim im Metal, dass sehr viel unpolitisch ist. Also da wird viel immer akzeptiert, was, was Aussagen betrifft, was Bandköpfe sagen, weil man sagt, ja, es geht doch hier um die Musik und das sind großartige
Musiker. Das ist ja ungefähr die gleiche Diskussion, die wir jetzt auch bei Spielen führen, eben Trennung von Künstler und Kunst, genau. Ja.
Genau, und das finde ich halt so, ja, wie, wo setzt man da an? Und ich muss sagen, bei einer Band, wo der Kopf der Band wirklich, also offenkundig solche Äußerungen gemacht hat, dazu ein verurteilter Mörder ist, aus nicht zu 100% geklärten Fällen, ein Brandstifter ist, der uralte Stabskirchen angebrannt hat, abgefackelt hat, ist einfach schwierig. Ja. Also meine ganz persönliche Meinung, da gehen die Meinungen von vielen auseinander und sagen eben, ja, ohne Burzum hätte es die in der Form den Black Metal nicht gegeben, auch um das, was um den Varg und auch um die Band Mayhem und durch diesen Mord eben passiert ist, dann hätte sich das alles nicht so entwickelt. Es, da muss ich da jetzt auch wieder sagen, stecke ich zu wenig drin. Damals war ich noch irgendwie 5 Jahre alt, dass das passiert ist. Da will ich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um da zu sagen, ja, das waren die Hintergründe oder so. Aber ich finde es aus meiner heutigen Sicht ein bisschen schwierig. Okay,
also lässt du Wafras, ich zitiere Wafra, der hat nämlich dann der Gamestar auch geantwortet in Bezug auf das T-Shirt und hat gesagt, durch das Tragen des besagten T-Shirts wollte ich nichts weiter als die künstlerische Bedeutung des Albums hervorheben. Das Album selbst ist unpolitisch, größtenteils instrumental und behandelt in den übrigen vorhandenen Texten Themen wie bla 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 und so weiter. Also nichts Rassismus, das hast du ja auch schon bestätigt. Eigentlich mehr oder weniger eine Ausrede, sich da auf dieses Künstlerische zu beziehen, ohne diesen Kontext zu sehen. Ist aber schwierig, deiner Meinung nach, weil es eben einfach jeder kennt, der sich diese Musik ausgesucht hat, oder?
Ja, ich denke, wenn man Black Metal hört oder sich mit der Thematik beschäftigt, wird man um diese Band nicht herumkommen, weil es einfach ein falscher Ausdruck vielleicht ist, aber es ist ein Meilenstein der Black Metal-Geschichte ist, eben aber auch ganz viel, was eben um diese Alben passiert ist, um drumherum, was in der Szene damals passiert ist, zwischenmenschlich. Und deswegen sage ich immer, ja, man kann das schon sehen, dass man das eben als musikalisches, künstlerisches Werk sieht, aber
es ist ja auch nochmal was anderes zu sagen, das ist ein wichtiges Album und man kann das hören und dann ein T-Shirt dazu anzuziehen. Das ist ja nochmal der eine andere Nummer auch.
Genau. Alles klar. Genau. Also das ist halt einfach, das zeigt ja, also wenn ich mir ein Bandshirt kaufe, dann stehe ich da zu 100% dahinter oder wenn ich es anziehe. Also dann stehe ich wirklich so zu allem, was die machen, dahinter. Habe mich auch schon von Bandshirts getrennt. Dementsprechend, und wenn ich dann weiß, ich habe einen ganzen Tag voller Interviews, ich bin da irgendwie, verkörpere ja auch jetzt irgendwie den Lead-Designer und auch wieder eben ein künstlerisches Werk, dann wähle ich vielleicht etwas anderes.
Alles klar. Vielen Dank, das war Florian Krapp, Autor, freier Autor bei dem Metal Hammer, Metal-Hörer und gern gesehener Gast. Vielen lieben Dank für deine fachkundige Auskunft und zurück zu Daniel. Tschüss.
Ciao, ciao, dankeschön.
Gut, so viel zu Burzum, zur Einordnung, wie die Band einzuordnen ist. Vielen Dank, Flo Krapp, an dieser Stelle. Diese Aufregung ging da darum, hätte man jetzt dieses Interview rausschneiden müssen. Und die Diskussion ging auch ein wenig darum, warum das niemandem aufgefallen sei, was ich aber ein bisschen schwierig finde, wenn man halt so eine Band gar nicht kennt. Die interessantere Frage finde ich aber, wie geht man jetzt damit um, Daniel, wenn man als PR-Sprecher, als Creative Director in einer öffentlichen Diskussion sich mit so einem T-Shirt brüstet, wenn man weiß, man ist damit auch im Fernsehen. Also da vermischen sich ja schon zwei Themen, finde ich, die wir vielleicht einzeln aufdröseln müssten.
Naja, die ganze Diskussion geht halt mehr oder weniger darum, wie weit gehen die Grenzen der Meinungsfreiheit und Toleranz und muss man Werk und Künstler trennen? soll man das trennen? Kann man das überhaupt trennen? Weil da sind wir ja jetzt genau bei der Frage, ne? Also vielleicht, um das nochmal festzuhalten, damit das auch so ein bisschen den Ton für die restlichen Podcasts jetzt hier vorgibt, ist Daniel Wawra ein Depp mit kruden Ansichten? Oh ja, ganz sicher.
Ja.
Provoziert der gerne? Absolut. Ich bin mir relativ sicher, dass er sehr genau Bescheid wusste um dieses T-Shirt und auch um den Effekt, den das haben könnte. Vielleicht nicht unbedingt zwingend haben würde, weil, wie du ja auch richtig gesagt hast, und ich uns hätte das zum Beispiel nicht gesagt, es gibt so viele Metal-Bands, so, da wäre mir nicht aufgefallen, wenn da einer so ein T-Shirt anhat, was das jetzt im Kern bedeutet. Weil ich finde, es ist nicht so eindeutig, dass man jetzt sagt, oh, das ist ein ganz klares Zeichen. Vielleicht in der Szene, klar, da kennt man sowas, aber wenn man jetzt nicht mit diesem Black Metal zu tun hat, dann wäre dir das jetzt nicht aufgefallen. Es sind keine Hakenkreuze drauf.
Auf der Meta-Ebene ist es ja schon sehr amüsant, dass die gleiche Diskussion Trennung zwischen Künstler und Werk auf diesem T-Shirt bereits stattfindet, die sich dann um Wafra dreht, um Kingdom Come Deliverance. Das ist ja das Interessante daran, dass Burzum ja als solches hat, ist komplett legal, dieses Album. Du kannst es jetzt in diesem Moment dir auf Spotify anhören, im Laden kaufen und es sind keinerlei rechten Inhalte oder so auf diesem Album. Aber natürlich ist der Künstler ein Rassist und verurteilter Mörder. Was beim Fall von Daniel Wawra, du hast ja schon gerade gesagt, eine andere Ebene ist, weil er ja nicht verurteilt ist oder ihm keine Straftaten zugeschrieben werden können.
Zu dem Mörder muss man vielleicht auch noch mal was sagen, weil das finde ich immer noch, ja, ist er, aber er hat halt auch seine Strafe abgesessen und verbüßt. Und da muss man dann halt auch, wir leben halt nun mal in einem Rechtsstaat, da muss man halt dann leider auch, oder das heißt leider, man muss halt auch sagen, ja, wenn jemand seine Strafe dafür abgesessen und verbüßt hat, dann ist er halt auch vor den Augen des Gesetzes wieder erstmal unschuldig. Und also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, er ist dafür nicht belangt worden oder so und läuft da frei rum als Mörder, sondern ist wirklich im Gefängnis gesessen.
Aber dieses Bekennen der Rassismus, der ist davor und danach gewesen. Also das,
genau, das wiegt viel schwerer, finde ich nämlich. So, dann ist das Ganze irgendwie, also ich finde, hätte ich auch nicht gesagt, dass ich das im Cast mal sagen würde, aber Fabu hat das witzigerweise ganz clever dann auch geschaukelt, diese ganze Nummer, und zu Recht gesagt, dass das eben kein illegales Shirt ist. Also es ist nicht irgendwie in Deutschland ein verfassungsfeindliches Symbol oder eine verfassungsfeindliche Vereinigung oder irgendwie sowas. Und deswegen ist das halt leider durch die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt. Also man kann das verurteilen, man kann das selber auch scheiße finden, aber man muss es halt leider auch akzeptieren und tolerieren. Man kann jetzt nicht das deswegen zensieren, also aus der Sendung rausschneiden, aus der bereits ausgestrahlten, mit der Begründung, naja, der hat ja irgendwie da ein blödes T-Shirt an. Sondern das ist halt leider etwas, was man halt in unserer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung muss man halt auch akzeptieren, dass Leute halt andere Meinungen haben. Und das, was er da bisher gesagt und betrieben hat, ist halt leider durch diese, also ich sage mal leider, ist halt durch diese Grenzen einfach gedeckt, die, wie ich finde, auch zu Recht relativ weit gesteckt sind, die Grenzen dessen, was du halt machen darfst und sagen darfst und so.
Absolut. Wie du gesagt hast, man kann jemanden dafür menschlich oder moralisch irgendwie verurteilen, aber eben nicht. Es muss halt jeder für sich dann ausmachen. Das ist halt genau das Problem. Kurz zur Info, Fabu kennt ihr vielleicht vom Namen her noch von unserer Superlevel-Zeit natürlich. Der ist inzwischen beruflich eben, der nimmt Game 2 das Format ab fürs ZDF, weil die ja von Funk bezahlt sind. Dieses Format läuft dort auch und Fabu ist dort angestellt, um dieses Format abzunehmen. Deswegen hat er eben auch in diesem Kontext damit zu tun gehabt, Statement zu machen, warum dieses die Interview da drin ist und so weiter und so fort. Nur kurz als Background.
Gut, also du meinst, die zwangsfinanzierte Lügenpresse, ZDF, sorgt dafür, dass tatsächlich ein rechtes Band-T-Shirt nicht rausgeschnitten wird. Wie passt das denn in das Weltbild der AfD und so? Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Cast.
Diese persönliche Ebene finde ich noch wichtig. Also natürlich ist es völlig legitim und völlig in Ordnung, auch zu sagen, ich möchte kein Spiel kaufen von jemandem, der offenkundig so dermaßen provoziert und sich wohl auch diesem rechten Spektrum irgendwie zugehörig findet. Die Diskussion hatten wir ja auch, als ich mit Lara über Ahead in Time gesprochen habe. Wie geht man mit solchen Sachen um, wenn zum Beispiel da war ja auch ein bekennender Gamergater als Sprecher drin, jemand, der mit rassistischen Äußerungen aufgefallen ist, nämlich John, der hat eine Gastrolle in Ahead in Time. Da haben wir drüber gesprochen. Das kann für jemanden natürlich ein Argument sein, zu sagen, ich möchte Werk und Künstler nicht trennen, ich möchte nicht jemanden finanzieren, vielleicht auch wie Daniel Wafra, indem ich sein Spiel kaufe. Ist völlig legitim und da spricht auch nichts dagegen, das für sich zu entscheiden. Genauso legitim ist es aber auch, dass manche Leute sagen, wenn der persönlich rechts ist und rassistisch, solange er nichts macht, was illegal ist oder verurteilt wird, kann ich Werk von Künstler trennen. Finde ich, ist genauso legitim zu sagen. Also diese Ebene ist jetzt halt auch vorhanden bei so einem Spiel. Weil der zweite Punkt wäre für mich zu sagen, das eine ist die Persönlichkeit, die da dahinter steckt, aber es ist ja kein Indie-Spiel, was Daniel Wafra komplett alleine macht. Deswegen würde ich jetzt halt auch die Ebene mit reinbringen, wie viel von dieser mutmaßlichen Ideologie steckt denn dann auch in diesem Spiel drin?
Selbst das ist wieder schwierig, genau, weil wenn jetzt Daniel Wafra alleine ein Indie-Spiel macht, wo man mit einem bunten Hasen über die Wiese hüpft, wäre die Diskussion wahrscheinlich eine ähnliche, ne? Weil es muss halt wirklich dann auch auf das Werk bezogen werden. Und da sind wir jetzt eigentlich beim nächsten Kapitel. Es erschien da nämlich vor wenigen Tagen ein Blogpost eines, so ein freies, kostenloses WordPress-Blog. Also das muss man vielleicht dazu sagen, es war jetzt nicht irgendwie ein bekanntes großes Magazin mit irgendwie einer großen Redaktion und so, was man dann auch kennt, sondern es war halt einfach, man muss es halt so hart sagen, irgendein Blogger, der sagte mir vorher tatsächlich nämlich auch gar nichts. Der hat einen Blogpost geschrieben und seine Thesen, die wir jetzt hier nur im Kern zitieren, also wir verlinken den gerne, dann kann sich da jeder selber nochmal den durchlesen, war, Wafra ist ein Nazi, das schloss er aus diesen ganzen Äußerungen, die er da eben wahrgenommen hat und die der Wafra auch getätigt hat. Daraus folgt als nächster Schritt, Kingdom Come ist ein geschichtsfälschendes Spiel. Das Spiel soll eine rechtsradikale Agenda transportieren, also sprich, Wafras Gesinnung fließt in das fertige Spiel ein und der Wafra als Creative Director verwirklicht sich mit diesem Spiel den Traum einer rein weißen Welt.
Ja, oder eines weißen Mittelalters, genau. Ja.
Genau. Da muss man halt dazu sagen, das sind für mich alles Thesen, keinerlei Beweise, die ich da irgendwo für sehe. Und der nächste Vorwurf, der in diesem Blog kam, war, die Presse verschweigt das arglistig und macht sich somit im Grunde mitschuldig daran, dass ein rechtsradikales Propagandawerk wie Kingdom Come Deliverance eben beworben, verkauft werden kann. Und unter anderem war auch direkt die GameStar, also die ist jetzt nicht nur, weil die jetzt irgendwie so groß sind, sondern die waren wirklich explizit auch namentlich angesprochen, weil die halt auch sehr viel über das Spiel berichtet haben. Die hatten vorher große
Cover-Story. Genau. Ja. Also in der Cover-Story ging es wirklich, also ganz kurz zur Ergänzung, auf der Cover-Story bei den Magazinen, also es hat jetzt auch nicht nur die GameStar betroffen, aber in dem Artikel ist sie halt explizit genannt, war keine politische Ebene oder sowas erkennbar in dieser Diskussion. Also es war ein ganz normales, in Anführungszeichen, Preview, wie man es von der Spielepresse eigentlich auch kennt, war weder Wafra wurde als Person irgendwie beleuchtet, noch war das Spiel irgendwie, war da irgendwas erkennbar oder rauszulesen, dass dieses Spiel in irgendeiner Form eine rechte Gesinnung oder sowas trägt. Also es war einfach ein komplett unpolitisches Preview von diesem Spiel und genau das wirft dieser Blogartikel der History, Let's Play History. Der Blog wirft jetzt der GameStar vor, eben diese historische Schräglage oder die gewaltige Schräglage, wie das Blog das nennt, nicht zu sehen, die in Kingdom Deliverance mutmaßlich drinstecken soll. Finde ich aus so einer Expertensicht, also das Blog bezeichnet sich ja selber als History-affines Blog, was mit einem historischen Blick auf diese Spiele blickt, auch ein bisschen schwierig der Vorwurf, wenn man dieses Spiel halt erstmal nur kurz angespielt hat. Ich finde, es ist eine berechtigte Kritik insgesamt, jetzt mal so allgemein gesprochen zu sagen, dass die Spielepresse in den meisten Fällen sehr unpolitisch ist und erstmal alles so rein aufs Spiel betrachtet sieht und erstmal was die Entwickler gesagt haben oder was Entwickler machen, wie in dem Fall Wafra, erstmal ausklammern. Das kann man als Kritik ja durchaus äußern an der Spielepresse. Hier ist es aber, finde ich, ein bisschen unfair, wie es in diesem Artikel rüberkommt.
Ja, genau, weil ich muss halt dazu sagen, ich habe das Spiel zumindest schon mal so 2 Stunden oder was auf der Gamescom gespielt. Ich habe mir die Preview-Videos angeschaut und so. Also das heißt, ich bin nicht völlig unbeleckt in dem Thema, aber natürlich wäre es auch vermessen zu sagen, ich habe alles in diesem Spiel gesehen und weiß, wie die komplette Handlung abläuft. Aber ich, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, der Dimmi hat die Preview geschrieben bei der GameStar, der war da nämlich in dem Studio, den halte ich durchaus für einen sehr reflektierten Menschen, für einen sehr klugen Menschen, was das angeht. Also ich glaube, wenn dort irgendwie was in der Art wäre, dann hätte der da, glaube ich, schon seine Antennen ausgestreckt und wäre dann sicherlich auch zu seinem Chefredakteur gegangen, in dem Fall Heiko, und hätte gesagt, du, ich habe kein gutes Gefühl dabei, dieses Spiel auf 8 Seiten oder 10 Seiten in der Preview zu besprechen, weil ich habe in späteren Missionen ganz klare Botschaften gesehen. Und so, da lasse ich jetzt einfach mal, ohne dass ich selber mit ihm so gesprochen habe, Jimmy einfach stell ihn ins gute Licht, weil für so alles, was ich von ihm gesehen und gelesen habe und immer, wenn ich mit ihm persönlich gesprochen habe, halte ich ihn für so einen Menschen, der sowas machen würde.
Ja. Kurze Disclosure an dieser Stelle, dass ich teilweise von der GameStar auch bezahlt werde. Ich arbeite als freier Autor für die GameStar. Also nur, dass man jetzt nicht irgendwie, wir verteidigen jetzt nicht die GameStar so per se, aber so als Hintergrund schon zu wissen, du hast mal bei der GameStar gearbeitet. Ich arbeite aktuell noch für die GameStar als freier Autor, wie gesagt. Wir haben da keine festen Verträge oder irgendwas und kennen eben viele Leute dort persönlich, wie Dimi oder so. Nur kurz zur Einordnung.
Genau. Es ist auch jetzt nicht so, dass wir uns jetzt auf die GameStar beziehen, weil wir zu der so kleine enge Verbindungen haben, sondern weil die halt tatsächlich angesprochen wurde und die auch eines der wenigen Magazine war, die dann da auch irgendwie ausführlich drauf reagiert haben. Das vielleicht jetzt nur als Hintergrund. Also deswegen fällt immer wieder der Name GameStar. Und da muss ich sagen, alles, was ich bisher von dem Spiel gesehen habe, alles, was offenbar auch Dimi und andere Leute gesehen haben, lässt halt mich und auch andere offenbar an keiner Stelle irgendwo eine rechtsradikale Agenda sehen. Also, dass man wirklich sagt, dieses Spiel versucht absichtlich irgendwie solche Themen zu propagieren und zu transportieren. Ich fand zum Beispiel Hatred, und deswegen läuft dieser GameStar-Vorwurf auch für mich so ein bisschen ins Leere, wo die GameStar ganz klar gesagt hat, hey, das ist ein menschenverachtendes Spiel mit klaren menschenverachtenden Botschaften und das sprechen wir an, das testen wir nicht. Ende aus. Also da haben sie genau das gemacht, was der Artikel ihnen eben vorwirft, dass sie eben gesagt hat, ja, wenn da mal was Politisches ist, dann verschweigt ihr das einfach und sagt einfach, hey, schöne Bonbon-Spiele-Welt. Und das haben sie halt in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Also wenn es da Spiele gab, wo es solche Themen gab, dann hat die GameStar auch den Test verweigert und hat das klar angesprochen. Und da gab es mehrere Beispiele. Hatred war halt nur das Jüngste.
Ja, es betrifft ja auch nicht nur die GameStar. Also 4Players hat auch ein Video gemacht mit Jörg Luibel, der Geschichte studiert hat, der da der Chefredakteur ist. Der kam zu einem ganz ähnlichen Schluss, dass er auch gesagt hat, wenn dieses Spiel da ist und dort geschichtsrevisorische Sachen enthalten sind, wenn man dort merkt, es geht ein ganz starker, unterschwelliger Rassismus drin, dann wird das natürlich auch thematisiert. Aber auch er hat, glaube ich, beim gleichen Termin wie Dimi wahrscheinlich, dieses Spiel ausgiebig angespielt und hat dort noch nichts entdeckt, was natürlich bei so einem Rollenspiel auch schwierig ist, in der Preview sowas schon anzumerken, weil das, wenn sowas drin ist, dann vielleicht auch sehr unterschwellig passiert. Also es ist eben nicht auf dieser Ebene wie Hatred. Darum dreht sich auch dieser Artikel, dass es eben jetzt nicht ein offenkundiger Rassismus ist, sondern dass man halt den Leuten in die Arme spielt, die halt dieses Mittelalter gerne als komplett weiße Utopie feiern und sich da auch wiederfinden. Also es ist, glaube ich, schon auf einer subtileren Art, was man jetzt Warhol davor wirft auf diesem Blog, dass sie das halt gerne so hätten und die Geschichte halt so erzählen, wie sie aus einer White Supremacy Sicht gerne erzählt wird, dass das Mittelalter komplett weiß war, dass es eine männerdominierte Welt war und sich auf diesem Realismus eben oder sich hinter diesem Realismusanspruch, hinter dieser Authentizität verstecken und da halt einfach so ihr Weltbild mit einfließen lassen. Und da vermischt sich halt auch wieder.
Und diesen Vorwurf kann ich einfach, Entschuldigung, überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Tatsache, dass es im Spiel keine schwarzen Charaktere gibt, ist halt für mich einfach kein hinreichendes Indiz dafür, dass es irgendwie eine rassistische Botschaft transportiert. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, da bin ich halt auch leider in diesem Fall bei Vavra, der halt sich dann irgendwie so ein bisschen natürlich sehr herablassend gewehrt hat und gesagt, ach, hier, der amerikanische Journalist will mir jetzt erklären, wie meine Heimat Polen aussieht. Und weil halt vielleicht für den in den USA es vollkommen normal ist, dass im Straßenbild irgendwie Schwarze zu 50% unterwegs sind, verlangt er jetzt auch, dass ich das von mir mache. Aber so schaut halt meine Heimat Polen nicht aus und so sah sie auch in der Vergangenheit nicht aus. Und das ist durchaus, was ich nachvollziehen kann. Also das heißt jetzt nicht, dass jedes Spiel so sein muss. Und ich bin ja auch durchaus absolut für so Diversity und sowas, dass auch andere Leute irgendwie vorkommen und andere irgendwie gleichmäßig repräsentiert werden. Aber nur weil es jetzt mal dann halt ein Spiel gibt, wo das nicht der Fall ist, finde ich, kann man nicht sofort die Argumentationskette weiterführen und sagen, deswegen ist das ein Spiel mit einer faschistoiden Agenda, die es explizit vorantreibt. Das reicht für mich eben auch nicht aus, um dann diese Arbeit von 100 Leuten oder 150 oder wie viel es halt sein mögen, komplett jetzt unter Generalverdacht zu stellen.
Nee, aber so hatte ich das auch nicht empfunden, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass der Wafra da auch extrem überreagiert hat und wie du schon gesagt hast, er ist halt einfach sehr nicht sehr taktvoll, ein bisschen überreagiert hat, indem er den Mr. American nennt und dann ein Bild postet aus einem Film, wo dieser, wie heißt dieser schwarze Schauspieler mit diesem, der dann im Mittelalter landet mit dieser Zeitreisemaschine.
Chris Rock?
So Football. Nee, er hat da so ein Bild gepostet. Ich kenne den Film nicht, aber halt auch sehr untaktvoll dann, das ist nicht unser Hauptdarsteller oder das ist jetzt unser neuer Hauptdarsteller und dann postet er halt diese Filmszene. Fand ich halt sehr untaktvoll und die Tatsache, dass er da geboren ist und da lebt, erklärt halt einfach mal überhaupt gar nicht, dass er mehr Bescheid weiß über diese historische Epoche wie irgendjemand anders. Also das ist natürlich Quatsch. Nur weil du irgendwo geboren bist, heißt es ja noch nicht, dass du dich dann dort über das Mittelalter auskennst. Das Einzige, was Arthur Gies gesagt hat, Polygon, glaube ich, oder Kotaku? Polygon, ja. Dass eben es die Faktenlage nicht hergibt, zu sagen, da waren keine Schwarzen. Oder keine Durchmischung der Völker. Und Daniel Wafra dann daraus einen Strick zu drehen, ist falsch. Aber das habe ich auch nicht so rausgelesen, ehrlich gesagt. Warhorse und Wafra und auch CD Projekt können sich natürlich auch immer so ein bisschen dann damit rausreden, dass sie sagen, naja, wir haben hier jetzt zum Beispiel nur ein 16 Kilometer, Quadratkilometer großes Gebiet in Böhmen. Und da war das halt sehr ländlich. Wir wissen, dass es diese Vermischung gab und dass es aber halt eher in den Städten oder sowas war. Also da, das ist natürlich jetzt so eine Sache, die Aussage per se kann erstmal so sagen, kann man sagen, okay, da ist es halt sehr unwahrscheinlich, dort auf eine schwarze Hautfarbe oder so zu treffen, ja, aber dass es das nicht gab, darum ging die Diskussion, weil er, der Wafra, gesagt hat, das war halt einfach nicht so und er ist halt kein Historiker. Also da fand ich das schon ein bisschen schwierig, wie er halt reagiert hat. Er hat jetzt an der GameStar ein offizielles Statement geschickt, was die ganze Sache wieder ein bisschen in ein besseres Licht rückt als vorher, finde ich. Ich kann mal zitieren, der wohl schwerwiegendste Vorwurf der aktuellen Debatte dreht sich um die Anschuldigung, dass wir das Vorhandensein von Menschen anderer Hautfarbe oder Ethnizität aktiv in unserem Spiel verleugnen würden und damit ein rassistisches Weltbild Vorschub leisten. Das ist falsch. Also das sagt Wafra. Zitat weiter. Weder leugne ich persönlich diese Tatsache, noch beschränkt sich Kingdom Come Deliverance auf eine wie auch immer geartete Ethnie. Im Lauf der Geschichte des Spiels gibt es, basierend auf unserem Wissensstand und über historische Ereignisse, neben Tschechen, Deutschen und jüdischen Bewohnern auch die größte Gruppierung im Spiel, die Kumanen, einen turksprachigen Volksstamm aus der eurasischen Steppe, der im Zuge der Völkerwanderung und der Verdrängung durch die Siedlung aus der Ungarn, seinen Weg nach Böhmen zu dieser Zeit fand. Zitat Ende. Also von daher sagen sie, dass sie eben da mit Historikern gearbeitet haben und auch andere Ethnien und andere Gruppierungen da im Spiel repräsentieren und darstellen. Was ich jetzt aus das interessanteste Ereignis eigentlich finde aus dieser gesamten Diskussion, dass zumindest der Hahn zugedreht wird auf dieser Ebene, zu sagen, dass irgendwelche rechten Gruppierungen sich dieses Spiel einverleiben können und zu sagen, sieht her, das Mittelalter war doch weiß. Also das finde ich gut, dass das jetzt quasi so das Ergebnis ist, dass dieses offizielle Statement wenigstens kam.
Ja, das ist halt, also ganz kurz noch, der Film heißt Ritter Jamal, eine schwarze Komödie mit Martin Lawrence, so heißt er.
Martin Lawrence,
genau. Ich habe den aber nicht gesehen, deswegen habe ich da irgendwie keine Meinung dazu, oder war auch irgendwie nicht bekannt als solches. Aber da sieht es so aus, als ob er tatsächlich, weil er hat so Football-Klamotten an, so ein Football-Shirt und steht halt in so einer Mittelalterwelt. Also scheinbar ist es so ein Zeitreise-Ding oder so. Gut. Also ich finde, das ist für mich so ein Zirkelschluss. Ne? Das ist so ein nicht widerlegbares Argument. Du behauptest einfach, es wäre ein rechtes Propagandawerkzeug. Und wenn die dann sagen, nee, das ist ja gar nicht so, dann sagst du, ja, Gott sei Dank können sich die Rechten das jetzt nicht irgendwie zunutze machen. Es gibt aber keinerlei irgendwie Beweis oder Hinweis, dass das irgendwie geschehen wäre. Also, dass irgendwie schon das Spiel in irgendwelchen rechten Foren oder Gruppen oder sonst irgendwo als Vehikel benutzt worden wäre, oder dass das im Vorfeld deswegen schon abgefeiert worden wäre. Klar, bei weiß ich wie vielen Millionen Menschen auf Twitter wirst du halt immer ein paar Wirrköpfe finden, die das finden. Aber ich meine jetzt so richtig systematisch. Und das finde ich dann halt schwierig, ne? Wenn du halt einfach dann sagst, naja, jetzt so nach dem Motto, wir haben gewonnen, weil jetzt können sich zumindest die Rechten das noch nicht mehr auf die Fahne schreiben, weil wir haben ihn ja, den Wawra, dazu gezwungen, dass er sich davon distanziert. Und das ist dann halt einfach so ein Zirkelschluss, der ist halt nicht widerlegbar, ne? Weil das ist halt so,
ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist doch nicht schlimm. Also wenn es jetzt mal offiziell so gesagt wurde, ist, dann ist es halt, ist es doch besser, als wenn man jetzt immer noch dieses Spiel in dem Kontext von Gamergate und Wafra und Rassismus oder so sieht. Also ich finde, es ist ja durchaus auch eine, klar, ich weiß, was du meinst, dass es davor nur Indizien gab, dass es das sein könnte und jetzt kommt halt dieses Statement und dann wird es natürlich aber auch doch zurecht gefeiert. Also ich meine, das ist doch positiv, wenn dann dieses Statement kommt, bevor dieses Spiel erscheint, um da die Gemüter zu beruhigen, oder nicht? Also ist doch besser, als dass man das so im Argen lässt und dann tatsächlich auch irgendwelche Leute das kapern können, das Spiel.
Klar. Was es mir halt am Ende auch dann in der Diskussion, es ist halt schwierig, ne? Weil man, wenn man sich halt selber tendenziell eher ein bisschen liberal einschätzt und auch einfach der Meinung ist, naja gut, der Wawra hat halt ein Recht auf seine Meinung, weil das muss man halt auch dazu sagen, der hat keine Straftaten begangen, der ruft irgendwie nicht zur Gewalt auf oder irgendwie leugnet den Holocaust oder ähnliche Sachen, die bei uns einfach irgendwie de facto dann Straftaten sind. Auch wenn einem das nicht schmeckt, muss man halt leider sagen, dass halt alles, was er gesagt hat, da sind wir auch wieder bei dem T-Shirt, bei uns durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und das muss nicht jedem gefallen. Man kann und als Demokrat müsste man wahrscheinlich auch sagen, man muss da anderer Meinung sein als er, was viele Themen angeht. Weil, wie gesagt, was wir am Eingang schon erwähnt haben, er ist halt einfach am sehr weiten rechten Spektrum der politischen Landschaft angesiedelt. Aber das rechtfertigt halt für mich in der Summe eben dann doch nicht dazu aufzurufen, das Spiel zu boykottieren. Und
genau, aber das wurde auch im Discord ja aufgesagt. Noch niemand, also ich habe noch keinen einzigen Aufruf zu einem Boykott gelesen oder gehört. Mann. Jetzt mal von Twitter.
Aber wenn du dich hinstellst und sagst, hey, der Typ ist ein Nazi und wenn ihr dieses Spiel kauft, unterstützt ihr einen Nazi, also kauft das nicht, dann ist das für mich ein Boykott.
Ja, aber wer hat das denn
gesagt? Also mehrfach bei uns und auch aber ist das doch die These, die der Blogpost vertritt. Der doch sagt, hier, die Presse informiert euch nicht darüber, die hier, das ist ein Nazi und wenn ihr das kauft, ist ein geschichtsfälschendes Spiel, ihr kauft ein rechtsradikales Spiel und natürlich steht da explizit dann nicht drin, kauft nicht Kingdom Come Deliverance, aber wenn du da so negativ drüber schreibst und das in so total rechtsradikales Licht rückst, dann bezweckst du doch was damit. Und das Ziel ist es doch, dass du willst, dass die Leute das Spiel nicht kaufen, dass im Zweifelsfall die GameStar, die Presse nicht drüber berichtet oder halt nur über den Wawra als Person berichtet, aber nicht über das Spiel als solches. Und das ist für mich implizit im Grunde ein Aufruf, das Ganze nicht zu kaufen. Und das ist im Kern ein Boykott, auch wenn das im Prinzip nicht so wortwörtlich explizit formuliert wird.
Also ich möchte mich ein bisschen an dem Wort Boykott aufhängen, weil ich habe keine Unterschriftensammlung gesehen, kauft nicht bei Nazis oder sowas in der Art. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, darüber auch aufzuklären und zu schreiben. Und ich bin nicht völlig einverstanden mit diesem Blogpost. Also es gibt viele Punkte, wo ich sage, das ist tendenziös geschrieben oder wird sehr viel reininterpretiert über was man noch gar nicht beurteilen kann, das Spiel an solches. Ich finde, dass die Tatsache, dass über diesen Wafre jetzt gesprochen wird, über dieses Burzum-T-Shirt und über die Verstrickungen, die das haben könnte, finde ich gut, dass der Blogpost das angestoßen hat und dass jetzt eben auch 4Players, GameStar und Co. darauf reagieren mussten, mehr oder weniger. Und interessant finde ich eben diese Diskussion jetzt, hätte die Spielepresse von sich aus da früher reagieren müssen, also die bestehenden Magazine jetzt nicht durch diesen Blogpost, hätten wir als Konsumenten, als Leser erwarten müssen, hätten wir das erwarten können, dass die von sich aus über Burzum und Co. und Wafre und Gamergate-Bezug und dieses Geschichtsbild reden und halt nicht einfach nur das Spiel beleuchten. Das, finde ich, ist eigentlich die interessantere Diskussion, die daraus folgt, weil momentan sieht es ja so aus, als reagieren bloß alle auf die Vorwürfe durch diesen Blogpost. Und wäre dieser Blogpost nicht gewesen, hätten sich halt einfach weiter alle auf dem Hype-Train gesetzt und hätten sich auf Kingdom Come Deliverance gefreut. Völlig egal, was Wafre für einen Stuss erzählt.
Ja, aber das ist halt immer ein schwieriges Thema. Man kann natürlich jetzt beim sagen, naja, das war ja bekannt. Und deswegen hätte man das durchaus mehr ins Zentrum richten können. Ja, klar, hätte man machen können. Aber es ist halt grundsätzlich schwierig bei so Filmen, ne? Weil, bei so Spielen, weil da sitzen halt oft hunderte Leute dran und man kann jetzt halt auch nicht einfach jeden Einzelnen überprüfen, der da irgendwie mal mitgearbeitet hat, ne? Also wenn sowas dann durchaus, und da bin ich ja auch dafür, weil das ist für mich halt auch ein Grundzug einer liberalen Geisteshaltung, dass ich halt sage, hey, die Leute sollen halt alle Informationen möglichst haben und natürlich sollen sie auch die Info darüber haben, wer dieser Wavra ist und dann müssen sie halt einfach, aber das haben wir ja im Grunde schon am Anfang so gesagt, für sich entscheiden, ob das ein Grund ist, das Spiel nicht zu kaufen, was vollkommen in Ordnung ist, oder ob man sagt, hey, der Typ ist ein Wirrkopf, ich habe da eine andere Meinung dazu, aber es ist halt leider auch in unserer demokratischen Gesellschaft erlaubt, andere Meinungen zu haben, solange die eben nicht zur Gewalt aufrufen oder volksverhetzend sind oder sonst irgendwie was. Und die muss ich nicht teilen, aber ich trenne das dann eben von dem Werk, was er da macht, solange dieses Werk in keinster Weise irgendwelche Botschaften transportiert, die er vielleicht im privaten Leben hat. Und
genau, und deswegen finde ich es auch wichtig, also Boykott muss man überhaupt nicht aufrufen, das kann jeder selber entscheiden. Ich finde, wie du auch gesagt hast, wichtig, dass dieses Thema jetzt im Raum ist, um für sich einfach entscheiden zu können, möchte ich diese Kaufentscheidung treffen oder nicht? Ist es für mich in Ordnung, jemanden mit Geld zu unterstützen, indem ich dieses Spiel kaufe? Da gibt es ja 1000 Aspekte, die man eben noch beurteilen kann. Man kann sagen, okay, das ist nur einer, hat das Spiel eine Ideologie, steckt die drin, ja, nein, möchte ich das unterstützen, finde ich das okay? Also das muss jeder für sich treffen, möchte ich dieses Spiel unterstützen, wenn ich Bescheid weiß über die Verstrickungen, die da dahinter stehen könnten mit den Personen, die das Spiel gemacht haben. Das betrifft ja genauso Musik, Film, alles. Also wir hatten es ja am Anfang ja schon mit der Beispiel mit der Band Burzum. Die Diskussion dreht sich momentan ja auch sehr bei Hollywood darum, wenn eben jemand durch Sexismus oder so aufgefallen ist, kann man noch Harvey Weinstein Filme gucken, kann man noch Kevin Spacey Filme gucken. In diesem Fall geht es jetzt halt um potenziellen Rassismus und eben halt die Verstrickungen, die das Spiel haben könnte, weil es halt diesen realistischen Anspruch hat, was einen Nährboden liefern könnte. Aber wir wissen
genau, halt, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diese Hollywood-Schauspieler halt teilweise Straftaten begangen haben, ne? Also Vergewaltigungen.
Genau, das ist nochmal eine andere Grenze. Das meine ich damit, muss jeder für sich eben definieren, wie trenne ich und trenne ich überhaupt, und das bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig finde ich eben halt, dass man diese Möglichkeit hat. Also ich finde es total positiv, dass dieser Blogartikel diesen Scheinwerfer jetzt auf dieses Burzum-T-Shirt im wahrsten Sinne des Wortes nochmal gelenkt hat, um die Diskussion anzustoßen, damit man sich halt ein Bild machen kann. Also ich habe zum Beispiel diesen Wavra mitbekommen, als er diese Diskussion mit dem Arthur Gies hatte. Hab den aber jetzt zum Beispiel gar nicht mehr mit Kingdom Come so direkt in Verbindung gebracht, weil ich mich noch nicht so für das Spiel interessiert habe, ja, und erst durch diese Diskussion erst wieder diese Verbindung hergestellt habe zwischen diesen Menschen und diesem Spiel. Und deswegen finde ich das total positiv, dass jetzt dieses Thema überhaupt wieder aufgekommen ist, um mich jetzt auch mit wachen Augen, sage ich mal, mit dem Spiel zu beschäftigen, wenn es denn dann kommt. Und das, finde ich, ist der positivste Aspekt, dass man jetzt halt auch von der Spielepresse und von Kritiken und sowas erwarten kann, wenn das Spiel jetzt kommt, dass halt die Leute, die das Spiel reviewen, die das Spiel testen, die das Spiel beurteilen, auch mit diesem Wissen an dieses Spiel rangehen können und niemand mehr sagen kann, ja, ich hab das nicht gewusst oder so. Das finde ich eigentlich das Positivste an der ganzen Sache.
Genau, aber das greift ja einfach nochmal meine These der liberalen Informationsgesellschaft auf, dass man halt sagt, die Leute sollten halt alle Informationen haben, die Presse ist frei, so ungefähr, und dann berichtet sie darüber, und mit den Informationen, die der Kunde hat, trifft er eine educated decision, wie man immer so schön sagt, ne? Also er kann dann mit allen Informationen, die er zur Verfügung hat, kann er für sich selber dann eine Entscheidung treffen. Aber es wird ihm nicht vorweggenommen, indem jetzt zum Beispiel irgendwelche, also weil das finde ich, das ist jetzt in dem Fall, jetzt stand diese optische Befürchtung, aber ich finde halt auch grundsätzlich so Zensur und Einschränkung von so Kunstprodukten immer sehr problematisch, ne? Das sagt sich halt jetzt hier immer so einfach, weil man halt tendenziell der Meinung ist, naja, so rechte Botschaften, sowas kann man dann schon mal irgendwie einfach wegkicken, so ungefähr, ne? Weil das ist ja rechts und da wird man wahrscheinlich, zumindest in den Kreisen, in denen wir uns wahrscheinlich bewegen, in unserer Filterblase relativ wenig Gegenwind bekommen. Aber es ist halt diese, man wird halt leider in diese absurde Situation gedrängt, dass man halt aus freiheitlich-liberaler Grundhaltung dazu gezwungen wird, einen rechten Wirrkopf zu unterstützen und halt sagen, naja, der hat halt, im Endeffekt hat er halt auch das Recht, seine Meinung zu sagen. Und solange die in den Grenzen unseres Rechtsstaats sich bewegt, kann man ihn daran auch nicht hindern. Und das fällt einem halt in der Diskussion halt oft schwer, weil man halt eben einfach so krude Thesen vom rechten Rand erstmal unterstützen muss. Aber da geht es ja grundsätzlich nur um die grundsätzliche Möglichkeit, sich da frei zu äußern. Das vielleicht ja. Als Abschlusswort. Aber wir haben auch was Schöneres hinten raus, also falls jetzt schon.
Ja, nur kurz zur weiteren Betrachtung. Also diese Statements gab es jetzt ja. Das Spiel wird jetzt weiterentwickelt, erscheint dann und wir werden uns das Thema auch dann nochmal annehmen. Also ich glaube, wir sind uns da jetzt beide einig, dass wir dieses Spiel jetzt halt mit wachen Augen betrachten und das auch als unsere Aufgabe sehen, dieses Spiel, wenn es denn dann kommt, auch in diesem Kontext nochmal zu beleuchten. Also das Spiel als solches zu betrachten. Und das soll nicht heißen, dass man sich dahinter versteckt. Also das wurde jetzt auch, 4Players hat eben auch sowas gesagt, GameStar hat sowas gesagt, wir werden jetzt dieses Spiel neutral betrachten und dann aber auch auf entsprechende Sachen reagieren und die auch im Test erwähnen, wenn denn dann da was drin sein sollte. Und das finde ich, das ist absolut nachvollziehbar aus einer journalistischen Sicht. Das werden wir auch so handhaben, weil ich finde, das ist einfach eine normale Herangehensweise an ein Spiel. Das Spiel zu betrachten, zu gucken, ist dort irgendwas drin und diese die Historie, die das Spiel dann quasi hat, durch Entwickler, durch Äußerungen, durch Skandale, die da drum gedreht sind, dann auch damit einfließen zu lassen in diese Kritik, wenn die denn da Bezug zu haben. Also ich finde, wir werden es auf jeden Fall da nochmal ansprechen, was da war für die Leute, die das dann erst mitbekommen, dieses Spiel, und dann aber eben auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten und beleuchten. Aber ich finde es völlig legitim, das so als Presse zu sagen. Und mich hat ein bisschen gewundert, dass jetzt GameStar, 4Players und Co. Als feige hingestellt werden, also habe ich teilweise gelesen, dass sie da sich nicht politischer aufstellen. Ich finde, es ist aber eine absolute, konkrete Haltung, sich da hinzustellen und zu sagen, wir werden dieses Spiel dann anschauen und dann beleuchten unter diesem Aspekt.
Ja, ich glaube, der Vorwurf der Feigheit hat sich jetzt eher darauf bezogen, dass die GameStar mehr oder weniger nur reagiert hat, nachdem sie da von diesem Blog, der dann viral gegangen ist, angeschuldigt wurde, dass sie das Ganze nicht schon vorher hat aufgegriffen. Aber auch dort geht mein Vertrauen in die Kollegen der GameStar so weit, siehe Beispiel Hatred, dass sie sich da intern durchaus Gedanken gemacht haben und halt gesagt haben, wenn es da was zu berichten gibt oder wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass dieses Spiel problematisch sein könnte inhaltlich, dann werden wir auch entsprechend reagieren. Und ich finde, da hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass sie da einfach immer adäquat drauf reagiert haben. Und das würde ich jetzt auch über uns sagen. Also das klingt jetzt sehr eigenlobmäßig, aber auch über uns würde ich sagen, wenn irgendwie problematische Themen wie Gewalt drin sind oder ich erinnere daran, dass wir bei Sudden Strike oder bei Call of Duty schon auch so Themen wie Kriegsdarstellung und darf man die Wehrmacht spielen, was für ein US-zentrisches Weltbild transportiert dieses Spiel, also dass wenn es da so Sachen gibt oder ich erinnere nur an Micha, der dann irgendwie japanische Spiele sich anschaut und der halt dann auch sagt, ja, man muss halt wissen, dieses Spiel ist halt sehr sexistisch in seinem Kern, weil da halt irgendwie Bikini-Mädels mit riesigen Oberweiten rumlaufen und das sagt er ja immer dazu und er sagt jetzt nicht, spielst deswegen nicht, sondern er gibt halt den Hörern dann die notwendige Information, da müssen sie halt selber für sich entscheiden, ob das bei so einem japanischen Spiel für sie dann akzeptabel ist, aber er informiert halt dann trotzdem darüber. Also deswegen würde ich sagen, dass wir da schon auch eher geschärft sind auf solche Themen und wenn es da was gibt, dann das auch durchaus ansprechen.
Genau, und durch die Unabhängigkeit ja auch deutlich weniger abhängig sind von irgendwelchen Werbebuchungen, die dann Kingdom Come Deliverance haben würde. Also das ist ja oft was, diese Verstrickung zwischen Werbekampagnen, die auf Spielemagazinen läuft, das macht es natürlich auch oft ein bisschen angreifbarer. Und da sind wir ja durch die Patreon-Finanzierung auch raus, weil wir ja per se einfach keine Werbung von Spiele-Publishern und Geld annehmen, in keinster Form und von daher auch nicht mit Kritik irgendwie zurückhalten müssen, vermeintlich. Also von daher sind wir da, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt und haben in der Vergangenheit auch bewiesen, dass wir solche Themen auch anfassen, so hey, heißen Eisen. Und genau, Colin Gebel, der Chefredakteur von Game 2, hat genau das Gleiche auch gesagt. Also die haben auch reagiert auf diese Vorwürfe und haben auch gesagt, wir werden jetzt erstmal dieses Spiel spielen und dann unter diesem Gesichtspunkt auch beleuchten, was in diesem Spiel drinsteckt. Wenn es rassistische Inhalte hat, dann werden wir die auch thematisieren. Also auch bei Game 2 wird es nicht totgeschwiegen oder so. Weil das ja der Aufhänger war mit dem T-Shirt und dem Interview. Da schließt sich dann wieder der Kreis. So, genau, aber diesen Schuh muss ich, glaube ich, die Presse schon auch ein bisschen anziehen, da nicht von sich aus das schon angesprochen zu haben. Ist aber halt immer, wie du schon gesagt hast, schwierig. In dem Kontext, finde ich, ist es berechtigt, diese Kritik, weil es halt wirklich der Lead-Designer war. Aber das Band-T-Shirt war meiner Meinung nach einfach zu unbekannt, um da drauf reagieren zu können, schon direkt, wenn man im Gamescom-Messestress, also da möchte ich die Kollegen von Game 2 auch ein bisschen verteidigen. Wir kennen das, wenn man von einem Termin zum nächsten rennt auf der Gamescom und niemand aus deinem Team, aus dem Redaktionsteam dieses T-Shirt kennt, ist es halt einfach unmöglich, darauf zu reagieren. Und ich finde, sie haben sich dann entsprechend angemessen verhalten.
Klar. Auch im Nachhinein. Man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich so ein bisschen dieser Menschenhass, aber das hat ja auch der Flo hat es ja auch gesagt, ne? Das hat natürlich in diesem Metal auch immer die Grenze zwischen Menschenhass und Hass auf bestimmte Menschengruppen, dass das natürlich auch immer so ein Thema ist und People are shit und so Zeugs ist ja dann durchaus auch da eine These, die halt manchmal einfach nur zur Provokation eingesetzt wird, manchmal vielleicht leider doch einen wahren Kern hat und dass das halt ein ganz schwieriges Thema ist und dass man deswegen da auch immer sehr schwer nur selber für sich rausfinden kann, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich mit dieser Band? Und das?
Ich habe mir jetzt aber vorgestellt, wenn wir jetzt in dem Interview, wenn dir jemand gegenüber sitzt von einem deutschen Publisher, ein deutscher PR-Sprecher und der hat ein Freiwild-T-Shirt an, dann wäre das schon auch sowas, wo man sagt, what the fuck? Weil man es halt einfach so als Symbol irgendwie schon erkennt, aber auch keine illegale Band, keine offen rechte Band, aber halt sehr diesem Spektrum zugeordnet. Oder es gibt halt dann auch ganz offenkundig rechte Bands, die halt wirklich auch verurteilt schon sind und wo auf dem Index sind, die ich dann zum Beispiel, wenn da jetzt nicht Runen oder SS oder irgendwas drauf wäre, gar nicht erkennen würde zum Beispiel, weil ich in dem Thema überhaupt nicht drin bin. Also das habe ich mich dann so gefragt, wie wir da reagiert hätten, wenn wir in so einem Interview gesessen hätten. Es ist halt einfach schwierig, manchmal solche provokanten T-Shirts zu erkennen, die halt nicht sehr offensichtlich
sind. Das stimmt so. Aber können wir jetzt endlich über Pappkarton reden?
Ja. Es gab noch andere Themen diese Woche. Vor ein paar Tagen hat Nintendo gesagt, schaltet abends 23 Uhr ein. Da werden wir eine neue Art des Spielens präsentieren. Und alle schon so, oh, ein neues Pokémon. Oh, es gibt irgendwie, keine Ahnung, Controller-Aufsatz für die Switch. Was wird kommen? Die Spannung war groß. Und dann ging es um Pappe, Daniel.
Ja, jetzt habe ich gehofft, dass du den Namen sagst, weil ich weiß selber nicht, ob das Nintendo Labo, wie es genau ausgesprochen wird.
Ich würde auch Labo einfach Labo aussprechen, lateinisch. Labo. Von Labor oder was?
Ja, oder Labo. Laborare ist, glaube ich, lateinisch für Arbeiten oder
ja, etwas auch lateinisch.
Erschaffen. Ja, gut, dann sind wir vielleicht beim Lateinischen. Dann hat sich das doch gelohnt, Latein zumindest mal reinzugucken. Genau, also alle haben erwartet, dass irgendwie, wie du sagst, irgendwas kommt mit Pokémon oder sonst irgendeine Ankündigung. Und dann hat Nintendo halt wirklich alle überrascht. Also da kann mir niemand erzählen, niemand, der das vorher irgendwie vielleicht schon mal gehört hat bei Nintendo, dass er damit gerechnet hat, so, ja, die werden bestimmt so Pappkarton-Spielzeug vorstellen. Das ist was völlig Neues und ich glaube aber, es zeigt natürlich im Kern wieder, dass Nintendo sich weiterhin als Spielzeugfirma sieht und auch überhaupt keinerlei Angst hat, einfach mal so neue Themen irgendwie anzugehen, neue Konzepte auszuprobieren. Die stecken natürlich auch in der bequemen Situation, dass sie halt auch einfach sowas mal ausprobieren können. Und sagen ja, selbst wenn das floppt, dann ist das egal, wir haben es zumindest mal ausprobiert. Und in dem Fall von Nintendo Labo geht es darum, dass du wirklich ohne Witz aus Pappe Gegenstände bastelst, also zum Beispiel so ein kleines Klavier, ein Haus habe ich gesehen, so ein Lenkrad von einem Motorrad, so einen kleinen Roboter.
Eine Angel mit Schnüren und Gummis, genau.
Genau, ja. Und dort steckst du deine Switch rein. Und eben auch die Controller. Und dann kannst du mit dieser Pappe spielen. Also bei dem Klavier, wenn man das vielleicht mal irgendwie als Beispiel bringen möchte, da steckt man die Switch genau dort rein, wo bei einem echten Klavier quasi der Notenständer wäre. Und dann zeigt die Kamera von der Switch genau auf die Tastatur und dann erkennt die, welche Tasten du drückst und macht dann dementsprechend Musik. Weil, das muss man auch dazu sagen, es gibt dann Spiele, die das alles unterstützen. Also das heißt, wenn du das Angelspiel spielst, hast du halt dort ein kleines Angelspiel. Wenn du das Haus hast, dann hast du halt dort sowieso eine Puppending. Ich weiß nicht, das könnte was von welchem Spiel könnte das sein? Animal Crossing oder sowas. Also ist jetzt auf den Bildern nicht so genau zu erkennen, was da für Spiele dann kommen.
Man hat in diesem Trailer-Video gesehen, es wird halt Sets geben, die dann mit diesen Pappkartons kommen, die du aufstellst und dann baust du, Babbeldeckel, genau. Und dann baust du aus diesen Pappen fertige Sachen zusammen. Also das sind dann halt so Bastelsets, so Do-it-yourself-Bastelsets. Und da ist dann entsprechend eine Spielesammlung dabei. Es gab jetzt eben zwei Sachen, wurden angekündigt. Einmal eben so eine Sammlung mit verschiedenen Modellen. Set 1 wird es wahrscheinlich mehrere geben und ein Roboter-Set, was dann wirklich nur ein Set ist, wo man sich wie so ein Backpack aufsetzt und die Switch-Controller dann in deinen Fäusten sind und du hast da wirklich Schnüre, die sich an deinem Rücken in diesem Rucksack, wo dann auch die Switch als Recheneinheit drin ist, und sogar so eine Art Mini-VR-Brille, also völlig durchgeknallt. Aber bleiben wir erstmal bei den ersten Sachen. Die nutzen vor allem, so wie ich das verstanden habe, die Motion-Tracker der Switch Joy-Cons und diesen Infrarotsensor, der vorne dran eben auch Bewegungen erkennt. Also der wurde bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht groß eingesetzt, aber in den Switch-Controllern ist eben auch so ein Abstandsmesser drin. Das hat man in den ersten Patentzeichnungen gesehen, als es die Gerüchteküche losging vor der Switch, vor dem Switch-Release, gab es schon eben auch so dieses Patent von Nintendo, dass der Controller erkennt, wie weit deine Hand zum Beispiel weg ist oder wenn du so einen Daumen zeigst oder zwei Zeigefinger, dass der also auch so Feinheiten erkennt, wie viel Finger hältst du vor den Controller. Und ich glaube, diese Technologie wird hauptsächlich dafür genutzt, dass du, wenn du auf dem Klavier drückst, zum Beispiel auf dem Pappklavier, dann innen drin wie so ein Hämmerchen quasi anschlägt und durch den Abstand der Controller an der Seite eben auch dadurch erkennt, welche Taste gerade gedrückt wird. Also auch aus technischer Sicht völlig abgefahren, dass du aus Pappe jetzt quasi das Spielzeug erweiterst, was die Switch befähigt, neue Dinge zu machen und der Kreativität halt völlig freien Lauf lässt. Also als Designer kannst du, glaube ich, komplett durchdrehen jetzt mit diesem Nintendo Lego-Set, genau, Labo-Set.
Genau, beim Motorrad ist es zum Beispiel so, dass du dann in der Mitte einen eckigen Kasten hast, in dem die Switch ist, da wird die Straße angezeigt und dann hast du rechts und links zwei Griffe, wo du dann die Joy-Cons reinsteckst und die können ja, das wissen wir ja zum Beispiel von diesem Bank-Heist-Spiel, wo man dann den Tresor drehen, also nicht den Tresor, sondern halt dieses Rädchen.
One-to-snap meinst
genau, du? Genau, dieses Rädchen an dem Tresor muss man da dann drehen und wenn man das schon mal ausprobiert hat, weiß man, dass diese Sensoren wirklich extrem genau sind. Also wenn du das so leicht drehst, merkst du halt wirklich jeden Millimeter so ein leichtes Knacken, wie du das weiter drehst. Und das ist natürlich perfekt für so ein Motorradlenkrad, wenn du halt einfach am Griff ziehst, kann der halt anhand der Drehung erkennen, wie viel Gas du gerade gibst. Und
durch das 3D-Rumble dir sogar noch eine Force-Feedback.
Richtig, geben. Ja. Also das heißt, du hast sogar dann noch irgendwie ein haptisches Feedback, weil die Dinger ja sogar vibrieren können. Und das sind wirklich so witzige Ideen. Und wenn ihr ein
Bild vorm Auge hat, ihr kennt doch bestimmt diese Spielekonsolen für Kinder, so diesem Toys R Us, die da so rumstehen und im Quelle-Katalog zu finden sind und so, die so Lenkrad haben und dann hat man wirklich so ein Auto, so eine Schablone von so einem Auto auf so einer Straße hin und her geschoben. Kennst du die noch? So wirklich so Babyspielzeug-Konsolen quasi, wo wirklich nur so ein, nicht mal ein echter Bildschirm drin ist, sondern wo nur so eine Folie läuft. Okay. Im Prinzip das, was du bei Retro-Games auch gespielt hast, diese, weißt du, wo du Mario mal interviewt hast mit dieser ersten Konsole. Die gibt's ja auch so für 20, 30 Euro im Spielzeugladen für Babys und Kinder und Kleinkinder. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen, nur dass eben das Display dann die Switch ist und du aus der Pappe dann ein kleines Lenkrad hast oder ein Motorradgriff und dann fährst du halt wirklich einfach mit diesem Ding oder angelst dann und siehst halt auf dem Display der Switch irgendwelche Fische rauskommen, weil durch die Schnüre dann auch gemessen werden kann und durch den Abstandshalter der Joy-Cons dann gemessen werden kann, wie stark du ziehst oder wie schnell du drehst oder wo du dich bewegst. Völlig abgefahren.
Ja, also ich habe sowas in der Form auch noch nie irgendwie in der Konsole gesehen. Also ich glaube auch bei jedem anderen Plattformhalter würdest du wahrscheinlich im weiten Bogen aus dem Fenster fliegen, wenn du sowas irgendwie vorstellen würdest, weil die sagen, Entschuldigung, wir bringen doch kein Papp-Spielzeug auf den Markt. aber Ich finde es schon sehr witzig. Bin sehr gespannt. Ich glaube, bei Nintendo ist aber irgendwas schiefgegangen, weil ich hätte schon vermutet, dass sie das vor Weihnachten eigentlich noch im Laden haben wollten. Mhm. Weil es ist halt das perfekte Weihnachtsgeschenk gerade für Kinder, ne? Weil kannst du damit rumbasteln. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen, der Weg ist auch das Ziel, ne? Weil in dem Video siehst du dann auch, wie die Dinger ausgemalt werden. Und es ist noch nicht so ganz klar, wie das dann läuft. Es gibt schon wohl das Gerücht, dass man wohl auch selber die Sachen sich dann drucken kann. Also, dass du halt dir einfach die Formen ausdruckst, sie dann auf einen Pappkarton legst, wie du ihn halt zum Beispiel von irgendeinem großen Online-Versandhändler zu Hause stehen hast und das dann abzeichnest. Und dann kannst du dir diese Form auch selber ausschneiden und kannst dann selber damit basteln.
Ich meine, du brauchst ja die Software dafür. Ist dann eher quasi als Ersatzteil. Also die Dinger wird es als PDF zum Runterladen geben, aber es bringt dir ja ohne die Software erstmal nichts. Dann kannst du es ja nur angucken. Aber dieses Argument, dass die Pappe halt irgendwann auch kaputt geht, natürlich wirst du es wahrscheinlich auch nachbestellen können, direkt auf Pappe. Und es gibt auch sogar schon Duct Tape, wie heißt das auf Deutsch? Dieses Klebeband.
Gaffer Tape, aber ich glaube, es ist auch kein deutsches Wort.
Also dieses der Klebebänder wird es geben von Nintendo speziell dafür, spezielle Stifte, spezielle Aufkleber, um das zu verzieren. Und der Weg ist das Ziel, ist, glaube ich, die richtige Beschreibung. Also es geht einfach um dieses Gesamterlebnis, bauen, gemeinsam irgendwie was Haptisches machen und dann auch ein bisschen das mit digitaler Spielewelt irgendwie zu verbinden. Weil so viel über die Spiele selber hat man in diesem Trailer-Video zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Also es ging hauptsächlich um Pappe, Bauen, Anmalen, Dekorieren, Spaß.
Ja, und das war natürlich auch mein Denkfehler, der mir aber von der liebenswürdigen und stets höflichen Twitter-Community sofort aufgezeigt wurde. Weil ich gesagt habe, Moment, so ein Starter-Set kostet 70 bis 80 Euro. Also es soll zum Start zwei Stück geben. Ein so ein Variety-Set, da sind halt mehrere Formen drin, mit denen du Sachen basteln kannst. Und dieser Roboter, den du schon angesprochen hast, der kostet dann 80 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist aber 80 Euro für im Grunde zwei Lagen Babadeckel. Das ist schon ganz schön teuer. Und dann haben die Leute aber gesagt, ja, aber da ist ja die Software mit dabei. Und im Grunde, wenn du halt ein Spiel kaufst, kostet es auch 60 bis 70 Euro. Und das ist vollkommen normal als Preis. Im Gegenteil, du kriegst im Grunde für 60 Euro kriegst du das Spiel. Und die Pappe ist dann mehr oder weniger zum Preis von 10 bis 20 Euro und dann ist es eigentlich wieder echt nicht so teuer. Also da.
Du zahlst ja auch für die Idee als solches natürlich.
Klar, also das sowieso, aber ich dachte im ersten Moment so, boah, hey, dafür, dass das einfach nur so ein Bastelset ist, finde ich das ganz schön teuer, aber stimmt schon, da ist ja auch Spielzeug mit dabei. Ja. Und
also ich find's von der Idee genial, hast du ja auch schon gesagt, das kann wirklich nur Nintendo sich erlauben, glaube ich, momentan auch. Es gab ja viele solche Versuche, auch dieses Toybook, Wonderbook von Sony mit den Move-Controllern, was ja auch ganz witzig war, aber auch nicht so wirklich durchgebrochen ist im Kinderzimmer. Dann diese Toys for Life-Geschichte, die hat ja noch am besten funktioniert, also wirklich quasi Sammelfiguren mit Spiel zu verbinden. Die haben aber inzwischen auch komplett abgenommen, bis auf die Amiibos. Was einfach an den Marken liegt, der Amiibo-Figuren, glaube ich, dass sie halt einfach die bekannten Figuren sind. Und diese Toys-Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die mit der Sony-Kamera funktioniert haben, wo dann wirklich iToy. So Augmented Reality-mäßig, iToy, genau, wo du dann auf dem Bildschirm gesehen hast, wie du da sitzt und dann läuft halt so ein kleines Monsterchen rum oder so ein Kuscheltierchen. Die haben, glaube ich, schon ganz gut funktioniert, aber alles andere, was so diese Verbindung zwischen Offline und Online, nenne ich es jetzt mal, zwischen digital und analog, besser gesagt, hat ja nie so richtig gut funktioniert, dass man A, davon völlig überzeugt war, dass es eine geile Verbindung ist und B, auch langfristig geblieben ist. Ich bin mal gespannt, ob das Nintendo mit Lago wäre eigentlich viel besser, klappen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass sich zumindest diese ersten Sets gut verkauft, aber ob es langfristig jetzt eine etablierte Marke sein wird, wage ich momentan noch zu bezweifeln, weil ich glaube, dieser Novelty, dieser Reiz, der verfliegt sehr schnell, weil es halt nicht sowas ist wie Lego, ich habe absichtlich jetzt Lego gesagt, wo du halt auch nach dem Zusammenbauen noch mit den Teilen was anfangen kannst. Ja? Oder wie Fischertechnik oder Lego Technics oder auch diese Robo-Mindstorm-Geschichte, wo du halt Roboter programmieren kannst mit Lego. Da kannst du immer noch auch was selber draus machen. Und aus diesem Labo kannst du halt nichts Eigenes entwickeln. Da ist keine Programmiersoftware oder irgendwas dabei, wo man sagen kann, okay, und jetzt hast du Pappe, bau dir irgendwas, bau dir selber irgendein Zeug aus Pappe und dann programmierst migrierst du die Switch, um die dann damit einzubinden. Das wäre für mich eigentlich der nächste konsequente Schritt, zu sagen, wir öffnen diese Plattform, ja, und Nintendo Labo ist nur der erste Schritt. Danach gibt's Tools, damit die Kinder an die Programmierung herangeführt werden. Das wäre, glaube ich, was zukunftsorientiert dann auch.
Ja, wäre. Also was nicht ist, kann ja noch sein. Also ja, das hast du schon richtig erkannt, dass das durchaus ja dann hinten raus die Möglichkeit besteht, dass dann über eine Programmiersoftware, wo du dann eben mit einfachen Mitteln selber irgendwie Spiele entwickeln kannst oder dir selber irgendwie Sachen dazu programmierst, das ist ja durchaus noch möglich. Und klar, also man muss halt auch dazu sagen, also für mich ist das jetzt nichts. Ich bin jetzt nicht total begeistert und sage, wow, geil, kann ich am nächsten Wochenende endlich mal wieder mit Pappe basteln. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ey, Manus Kinder, die um diese Uhrzeit hoffentlich schon im Bett sind, die wird es sicherlich total begeistern, weil ich weiß ja, dass die auch gerne basteln und auch gerne mit so Brettspielzeugs und sowas, was ja im Grunde auch Pappe ist, da irgendwie sich beschäftigen und auch die Switch gerne mögen. Und wenn du denen halt im Grunde die Kombination aus beiden gibst, dann bin ich mir sicher, dass sie da zumindest 3, 4, 5 Nachmittage drauf verschwenden werden, dort mit Pappe zu basteln. Weil sie auch immer sagen können, es ist ja kein Videospiel, sondern wir basteln ja nur was. Also ist ja auch.
Das ist nämlich der entscheidende Aspekt. Ich glaube, auch aus pädagogischer und Elternsicht ist es deutlich akzeptabler, als jetzt einfach nur Mario Odyssey 2 Stunden zu spielen. Da bin ich ganz bei dir. Da wäre ich auch kulanter, glaube ich, was die Spielezeit und Online-Zeit angeht. Die sind schon einen Ticken zu alt, glaube ich, dafür. Also die sind jetzt 14 und 12. Ich glaube, zur Zielgruppe ist 8, 7, 9-Jährige, 10-Jährige Mädchen und Jungs, die werden da völlig begeistert sein. Aber auch große Kinder wie wir werden da, glaube ich, am Anfang ihren Spaß haben. Ich würde es mir ohne Kinder jetzt, glaube ich, nicht kaufen. Da geht's mir wie dir. Mit Kindern werde ich es mir auf jeden Fall anschaffen. Allein schon aus der Berechtigung, das dann selber auch mal machen zu dürfen. Aber sie sind, glaube ich, von der Zielgruppe ein bisschen zu alt dafür. Also auch in den Videos, die Kids sind ein bisschen jünger. Ich glaube, dass da einfach so Sachen, aktuellere Spiele dann doch noch mehr Reiz haben bei 14-Jährigen, als so ein bisschen mit Pappe rumzuspielen. Aber ich habe ihnen das Video gezeigt und sie waren hellauf begeistert, weil sie einfach auch diese Kreativität begeisterungsfähig fanden, was da möglich ist. Ja. Also sie sind sehr gespannt darauf und wir werden auf jeden Fall eine neue Folge dazu machen.
Wollte ich gerade sagen, deine Jungs haben halt das Problem, egal wie alt sie sind, sie müssen es halt einfach spielen, weil sie für Podcast verdonnert werden. Also da können wir keine Rücksicht drauf nehmen, ob das noch für ihre Altersgruppe geeignet ist. Da muss man sich.
Du hast ja auch getwittert, wenn ich da keine Folge mit meinen Söhnen zu machen, steigst du aus Insert Moin aus. Also von daher bin ich ja auch gezwungen.
Ja, aber das sofort in meinem Kopf war. Ich fand auch den Gedanken viel reizvoller, da eine Kinderperspektive zu hören, als in Anführungsstrichen zwei alte Säcke, die sich über die theoretischen Möglichkeiten von diesem Bastelzeug zu unterhalten. Fand ich es halt viel interessanter. Genauso wie ich es halt viel interessanter finde, wenn die mit dieser Carrera-Bahn da spielen. Weil man halt als Erwachsener macht man es halt 2, 3 Mal so. Es kam ja am Cast total gut raus, dass du so, ja, ich habe dann halt ein paar Mal mitgespielt, es war immer schon ganz lustig, aber das war's dann halt auch, weil man fährt halt doch nur mit einem kleinen Auto im Kreis. Und wie begeistert die davon waren und immer so, ja, aber dann kann man noch das und dann kannst du das und dann kannst du mit Raketen noch freischalten und sowas. Und manchmal muss man halt auch einfach irgendwie mal jemand mit einer anderen Perspektive über irgendwas sprechen lassen, weil der dann halt einfach das viel besser transportieren kann, was eigentlich der Reiz des Ganzen ist. Und
die Rede ist von Anki Overdrive. Könnt ihr im Archiv suchen, ist frei verfügbar. Anki Overdrive, die Folge
genau.
Mit meinen Söhnen. Das ist so eine moderne Carrera-Bahn. Ja. Genau. Wunderbar. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin gespannt. Ich freue mich einfach, dass Nintendo immer noch so diesen Spaß am Entwickeln hat und einfach diese finanzielle Background, jetzt der Erfolg der Switch, ihnen da halt auch einfach recht gibt zu sagen, wir können auch mal sowas ausprobieren. Finde ich super. Tut der Branche als solches ganz gut.
Ja, und es ist halt eigentlich wirklich, also irgendein Listing-Tweet gelesen, mit der es halt auch im Kern dann irgendwie trifft, mit hier, die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten mit irgendwie 80.000 Teraflops und hier 4K und HDR und was weiß ich was. Und Nintendo einfach so, hä, was? Hier ist Pappe. Spielt was, benutzt eure Fantasie.
Und, ich hoffe nur, es gibt keine In-Pub-Purchases. Ja. Und auch schön fand ich Miyamoto, wie er so die Arme verkreuzt und daneben ein Bild von Lootboxen und wie er dann so, ja, die Daumen hoch zeigt und daneben halt einfach so ein normaler Pappkarton, also eine normale Papp-Lootbox quasi. Das fand ich auch sehr amüsant. Nintendo hat keine Lootboxen, sondern Pappboxen.
Und der Witz, den habe ich gleich gelesen, mit Pappos wissen, wer der Labo ist.
Sehr schön. Also da wird noch einige Wortspielerei über uns ergehen. Nicht von Pappe wird dieses Spiel
und so weiter
und so fort. Genau, stellt euch auf jeden Fall drauf ein. Die besten Gags sind aber schon verbraucht.
Schade.
Schade, ja. Das war's mit Lean News für heute. Wir hören uns morgen wieder mit der freien Folge, mit der Folge der Woche und der Wochenzusammenfassung, was bei Inside Moin passiert ist. Ansonsten hören wir uns am Montag auch wieder und da wissen wir auch schon, was es ist. Es geht nämlich um Life is Strange. Haben wir schon aufgenommen. Zweite und dritte Episode. Und wenn ihr weiter noch wissen wollt, was passiert nächste Woche, dann schaut auf unser Wochenmenü. Das posten wir mal auf den Social Media Kanälen Sonntagabend so rum. Da wird's dann den gesamten Wochenplan auch schon geben. Viel Spaß damit.
Bis morgen,
wir sehen uns und bis morgen, Daniel.